Liebe EAG-Gemeinde, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen oder um es in den Worten von Daniel 6, Vers 26 zu sagen, viel Friede zuvor. Ich stehe heute zum zweiten Mal dieses Jahr vor euch. Es freut mich jedes Mal unglaublich, wenn ich hier predigen darf und dann auch noch zu so einem wunderschönen Thema wie Daniel in der Löwengrube. Ihr habt es schon gehört, sicherlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Warum? Ich bin überzeugt, weil jedes Kind grundsätzlich in der Lage ist, diese Geschichte zu verstehen. Deswegen ist sie in der Kinderkirche oder manchem Kindererlebnistag, wie beispielsweise diesem hier, ihr müsstet jetzt einen Zeitungsartikel sehen, gleich, der sich vor einigen Jahren ereignet hat. Keine Ahnung, ob ihr den bärtigen Mann mit der Gitarre wiedererkennt. Auf jeden Fall, die ist gerade für Kinder ist es eine unglaublich beliebte Geschichte. Vielleicht läuft sie auch gerade schon durch deinen Kopf. Du erinnerst dich an Daniel, den Boten Gottes, der in die Löwengrube geworfen, aber von Gott gerettet wird. Und du merkst daran, wie groß Gott ist und dass er auf seine Kinder aufpasst. Wenn das dein Verständnis von Daniel in der Löwengrube ist, dann herzlichen Glückwunsch, da möchte ich überhaupt nichts dran rütteln, dann hast du diese Geschichte grundsätzlich verstanden, ganz hervorragend. Ich möchte heute eher die Frage stellen, ob wir die, ich formuliere es mal so, zwar Kinder Gottes, aber nicht mehr leibhaftig Kinder sind, ob wir vielleicht andere Fragen an diese Geschichte stellen. Und da fängt es in der Geschichte direkt mal sehr erwachsen an, nämlich mit Politik in Vers 4. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es gab jetzt keine Schriftlesung. Wir werden es heute so machen. Ich werde immer wieder einzelne Verse sozusagen als Referenz einblenden und euch immer sagen, wo wir so in der Geschichte in etwa sind. In Vers 4 heißt es nämlich, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Wir würden heute Kompetenzen dazu sagen, mit denen Gott Daniel ausgestattet hat, um in diesem Land wirklich hohe Verantwortung zu übernehmen. Man muss wissen, es gab in diesem Land drei Fürsten, einer davon war Daniel, über ihm kam nur noch der König, König Darius. Letzte Woche war es noch König Nebukadnezar, dann war es kurzzeitig Belsazar und jetzt ist es König Darius. Und unter diesen drei Fürsten waren dann 120 Statthalter, man könnte irgendwie sagen Landräte sozusagen. Und es führt mich direkt zu meinem ersten Punkt heute, weil ich überzeugt davon bin, dass Gott viele von uns mit eben jenen Kompetenzen, Fähigkeiten, Gaben ausstattet, die für hohe Ämter auch in unserem Land erforderlich sind, nützlich sind, geeignet sind. Deshalb ist mein Appell heute an euch, engagiert euch. Wir hatten gerade eben Europawahl und Kommunalwahl und ich muss dazu sagen, wir brauchen Christen, die Verantwortung für uns alle, nicht nur für uns Christen, sondern für alle Menschen in diesem Land, ja auf unserem ganzen Kontinent übernehmen. Wollen wir wirklich von Gesetzen regiert werden, auf die nie in der Entstehung ein Christ geschaut hat? Und andererseits, es freut mich mega, dass man manche Gesichter, die man hier so sieht im CVJM, im kirchlichen Kontext, dass man die auf Wahlplakaten wiedergefunden hat. Um es in einem Meme abzuschließen, das vor einigen Jahren so ein bisschen in allen möglichen Versionen durch die Welt ging. Das ist Daniel. Daniel ließ sich von Gott in die Politik berufen. Daniel ist gut, sei wie Daniel, lass dich berufen. Daniel hat seine Sache wirklich super gemacht. Er war fair, er war gerecht. Er hat nie irgendwelche krummen Dinge oder Ähnliches gedreht. Und wie dankt es diese Welt ihm, indem sie ihm etwas anhängen, indem sie etwas an den Haaren herbeiziehen. Wir lesen in Vers 6, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Interpretationsmäßig möchte ich da nur zwei Sätze zu sagen. Zum einen, es kommt mir aus meinem ganz persönlichen Glaubensleben bekannt vor, dass einem in Gesprächen, in mancher Diskussion, sobald man sich als Christ bezeichnet, man direkt mit irgendwelchen, dass einem direkt irgendwas angehängt wird, dass man direkt in irgendeine Schublade drinsteckt. Und es tröstet mich, dass sich Daniel und manch andere in der Bibel mit genau dieser Thematik herumärgern mussten. Es wurde also folgender Plan geschmiedet von seinen Fürsten, Statthaltern und Ähnlichen. Man hat den König, König Darius, ein Gesetz vorgelegt, das er dann unterschreiben durfte, wobei man einen Monat lang in diesem Königreich niemanden anbeten durfte, außer den König selbst, auch keine anderen Gottheiten, niemand. Das mag natürlich für den König schmeichelhaft sein, das zu unterzeichnen, aber es hatte genau einen einzigen Zweck, nämlich Daniel, der es zu tun pflegte, im Obergeschoss seines Hauses mit offenem Fenster, so dass es viele Leute sehen konnten, zu beten, dass man ihn dafür vor dem König anklagen konnte. Es geschah also Folgendes, dann in Vers 15 und 16, als der König das hörte, also dass Daniel gegen dieses Gesetz verstoßen hat, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel zu retten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu befreien. Und in Vers 16 heißt es dann aber, du weißt doch, König, das haben dann irgendwelche Fürsten oder so dann zu ihm gesagt, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Ich hatte da lang einen Gedanken zu dieser Stelle, und zwar, dass die Reaktion dieses Königs ist doch typisch deutsch. Getreu dem Motto, ich find's selber doof, aber so sind nun mal die Vorschriften. Man könnte es meinen, muss aber auch sagen, dass wir nicht genau wissen, maximal erahnen können, sage ich gleich was dazu, welche tatsächlich ordentlichen oder zumindest gefühlten Zwänge König Darius hier hatte. Ich möchte daran erinnern, ganz am Ende von Kapitel 5 wird sein Vorgänger Belsazar von seinen Untertanen umgebracht. Also es kann nicht unbedingt im Sinne von König Darius gewesen zu sein, es sich direkt bei so einer Gelegenheit, es sich mit seinen Untertanen zu verscherzen. Das halte ich zumindest für eine plausible Variante, warum er, obwohl er gefühlsmäßig, das lesen wir in dem Vers und an vielen anderen auch, der König gefühlsmäßig damit überhaupt nicht einverstanden war. Aber er hat also dieses Urteil gesprochen und dieses Urteil lautete Todesstrafe oder genauer Löwengrube mit Daniel. Und damit sind wir quasi an der Kernstelle dieser ganzen Geschichte angekommen. Und ich erlaube es mir, an der Stelle diesen Kern der Geschichte einmal kurz zu überspringen. Wir springen jetzt nämlich in Vers 25, da heißt es nämlich, da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Was ein brutaler Satz. Der passt auch so gar nicht in unser Bild der Bibel, der Liebe, in unser Bild eines liebenden Gottes. Wir gebrauchen in unseren Predigten gern so große Sätze wie, die ganze Bibel trieft vor Liebe. Ein Zitat von Tobias Steil vom 21.01.2024 im EAG. Und dann müssen wir solche Sätze lesen. Wie gehen wir damit um? Dazu zwei Vorschläge. Das eine, es heißt hier nirgends, und Gott sprach, nimm diese Männer und samt Frauen und Kinder und schmeiß sie in die Löwengrube. Nein, das steht hier nirgendwo. Es war eine rein menschliche Entscheidung. Ich würde behaupten, an der Stelle von König Darius, aufgrund des damaligen, ich sag mal, Gerechtigkeitsempfindens in diesem Land. Und zweitens, es kann uns trotzdem helfen, dass dieser Satz da drin steht, weil er uns so ein Stück weit das Verständnis für diese Gesamtsituation, auch das, was Daniel da widerfährt, es uns da einfach so ein bisschen leichter macht. Denn wenn man sich diesen Satz wegdenkt, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass diese Löwen in der Geschichte so hübsche kleine Schmusekätzchen sind wie er hier. Das ist tatsächlich mein Kuschellöwe, der wohnt in meinem Bett. Und man könnte glatt meinen, wenn dieser Satz so nicht drin stünde, dass diese Löwen in der Löwengrube, dass die vielleicht ein bisschen irritiert waren, als Daniel dann kam und dann aber irgendwie Freunde wurden und er vielleicht noch einen dieser Löwen als Kopfkissen benutzen konnte in der Nacht, wo er dann da drin war. Und dieser Satz belehrt uns da eines Besseren, diese Löwen waren Bestien. wenn sie so über diese Menschen hergefallen sind. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, das, was da Daniel hier passiert ist, ist ein Wunder, und damit sind wir wirklich an der zentralen Stelle dieser Geschichte angekommen. In Vers 24, den habe ich jetzt als Referenz rausgenommen, da heißt es, da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Ich liebe es so sehr an dieser Geschichte, dass hier die Ursache mitgenannt wird, denn er hatte seinem Gott vertraut. Es geht in dieser Geschichte nicht um Löwen. Es geht ja auch nicht um König Darius. Es geht vielleicht so ein klein bisschen um Daniel. Aber letzten Endes geht es in dieser Geschichte um das Vertrauen in unseren Gott und was das bedeutet. Und da habe ich dir anhand dieser Geschichte drei Punkte mitgebracht, was wir davon mitnehmen können, was wir daraus lernen können. Zum einen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wir haben es hier bei Daniel gesehen, dass er hier unversehens aus einer Nacht mit diesen Bestien herauskommt, ist ein Wunder. Wir haben es letzte Woche gehört von den Leuten im Feuerofen. Also kleine Anekdote dazu, ich war gestern in einem Brandcontainer mit der Feuerwehr, wo man richtig in so einem Schiffscontainer ein Feuer macht und das Wetter so heiß wie wirklich in der brennenden Wohnung. Da wird es einem ganz schön warm ums Herz. Und es war ja nochmal 7-mal heißer, als man das damals normalerweise getan hat. Also auch das war ein Wunder, das wir letzte Woche gehört haben. Wenn wir zu Jesus gucken, er hat so viele Wunder getan. Er ist übers Wasser gelaufen, hat den Sturm gestillt, hat Kranke geheilt, hat einen Toten, der 4 Tage schon im Grab war, hat er wieder zurückgeholt mit Lazarus. Es ist nach Jesus, in der Bibel hat es auch noch Wunder gegeben und ich bin überzeugt, Gott tut auch heute noch Wunder. Und deshalb ist mein dringender Appell an euch, lasst uns niemals aufhören, an diese Wunder zu glauben und Gott zu vertrauen, dass er Wunder tun kann. Lasst uns Gott um Wunder bitten. Gott tut Wunder, er kann es und wenn er will, dann wird er es auch tun. Zweitens, ich habe den Punkt genannt, Gott mit uns in der Löwengrube. 2 Halbsätze, beide wahr. Zum einen, Gott ist mit uns. Gott war mit Daniel. Daniel sagt selber, es kam ein Engel, der diese Löwen zurückgehalten hat. Und es ist Gottes ganz großes Versprechen an uns, beispielsweise im Missionsbefehl Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und der zweite Halbsatz, der stimmt leider auch, Gott mutet uns auch manche Löwengrube zu. Er hat Daniel nicht erspart, auch wenn es für ihn ein leichtes gewesen wäre, dass Daniel erstmal in diese Löwengrube gegangen ist. Und das war mit Sicherheit kein Vergnügen. Und er lässt uns durch manche Löwengrube oder in manche Löwengrube gehen, auch wenn es im seltensten Fall wirklich Löwen sind. Das sind dann andere Sachen, ganz allgemein Dinge, die uns bedrohlich sind, Dinge, die uns ängstigen. Aber er verspricht, er geht jederzeit mit uns. Und es führt mich letzten Endes zu meinem dritten Punkt, und zwar der Frage, was Gott uns versprochen hat. Und es ist nicht, dass es an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben ein Wunder gibt. Was Gott uns versprochen hat, ist Rettung. Er verspricht uns kein sorgenfreies Leben. Es kann auch richtig hart werden für uns. Aber am Ende unseres Lebens oder am Ende der Zeit, je nachdem, was Gott früher kommen lässt, werden wir bei ihm sein in ultimativer Rettung. Alles, was uns wie ein Löwe bedrohen kann, wird da nicht mehr sein. Wir lesen hier am Ende der Offenbarung von einem Feuersee, wo alles landet, und damit ist nicht der in Stuttgart gemeint. Aber wir werden dann in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein. Das ist uns versprochen, wenn wir wie Daniel auch in dieser Geschichte Gott vertrauen. Und das Tolle ist, Daniels Vertrauen hatte noch einen weiteren Effekt. In Vers 27 heißt es, es hat dann König Darius gesagt, das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Das hat König Darius, nachdem er dieses Wunder an Daniel in der Löwengrube gesehen hat, über diesem ganzen Königreich ausgesprochen. Folgende Ereigniskette. Daniel vertraut Gott. Daniel wird verurteilt und kommt zu den Löwen. Daniel wird errettet, er erlebt ein Wunder und damit auch der König. Und am Ende ein ganzes Land wird verändert. Es begann mit Daniels Vertrauen und es endete damit, dass ein ganzes Land verändert wurde, dass Gottes Name über einem ganzen Land ausgesprochen wurde. Ich bin überzeugt, wir, unsere Gesellschaft und unser Land braucht manche Veränderung. Und es ist unglaublich schwer, aber ein Gott, der Wunder tut, kann da auch manches Wunder an der Stelle tun. Und so ist mein dringender Appell an der Stelle noch, lasst uns, wenn auch wir uns Veränderung wünschen, genau wie Daniel beim Vertrauen mit Gott, beim ganz persönlichen Vertrauen zu unserem Gott anfangen. Es könnte jetzt der Schlusssatz sein, zwei Verse später endet die Geschichte auch, endet dieses Kapitel auch. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Löwen zu sprechen kommen. Die kommen ja in dieser Geschichte jetzt nicht so gut weg als Beteiligte. Es gibt noch eine weitere Stelle in der Bibel, wo die Löwen das Böse, den Teufel repräsentieren. Und dann gibt es aber noch eine ganz dicke Ausnahme, noch einen ganz anderen Löwen, den wir heute auch schon besungen haben, den Löwen von Juda. Ein Löwe, der stärker ist als alle anderen Löwen, als alle Mächte auf Erden. Der Löwe von Juda, Jesus Christus, der bei uns ist, jede Stunde an unserer Seite, jederzeit. Und deshalb ist mein finaler Rat heute an dich. Bist du umgeben von Löwen, wie auch immer die aussehen, welche Gestalt sie auch immer haben, dann vertraue dem Löwen von Juda. Amen.